Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Biblische Bilder von Gemeinde, womit sie verglichen wird. Und wir haben ja festgestellt, dass Gemeinde Jesu so vielgestaltig ist, dass man von verschiedenen Seiten drauf gucken kann und sieht immer wieder was anderes. Und heute geht es um dieses Bild, nicht den Leib und nicht das Volk und nicht den Tempel, sondern die Familie. Und ich möchte uns mit reinnehmen, dass wir uns diesem biblischen Bild mal so in Etappen nähern. Als erstes mal eine Annäherung so von außen nach innen, wie diese Familie Gottes denn so von außen aussieht. Und dazu diese kurze Begebenheit aus Matthäus 12. Während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, waren seine Mutter und seine Brüder angekommen. Sie blieben vor dem Haus und verlangten, ihn zu sprechen. »Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir«, sagte ihm einer. »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?«, antwortete ihnen Jesus. Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und sagte, »Das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach dem Willen meines Vaters im Himmel lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter.« Das war sicher für die Menschen damals, die das so mitgekriegt haben, die da zu Jesus gekommen sind und ihnen gesagt haben, hier, deine Eltern, deine Mutter, deine Brüder stehen draußen. Das war für die erstmal ziemlich erschreckend. Denn das ist doch wohl das eigentlich, was man erwartete. Jesus hat seine Familie selten gesehen, seit er von zu Hause jetzt raus war mit 30 Jahren, dass er ausgezogen war und mit seinen Jüngern unterwegs war. Und vielleicht war er dann gerade in der Gegend und sie kamen dann vorbei und jeder hat gewartet, dass Jesus sagt, okay, dann machen wir für heute Schluss hier und jetzt nehme ich mal Zeit, Kaffee trinken mit der Mutter und dann Familienfest machen und morgen geht's wieder eine Predigt. Es ist schon ziemlich erschreckend für die Menschen und bemerkenswert anders, dass Jesus sagt, nö, die Gemeinschaft mit denen, die Gott nachfolgen, die mir nachfolgen, hat Vorrang. Denn wir kennen es doch auch so. Also wenn Familienfeier ist, ne, und die ganze Verwandtschaft ist da, dann sagen wir, ah ja, da kommen wir nicht in Gottesdienst. Ist doch ganz klar. Dass wir dann nicht im Gottesdienst sind, weil da geht es doch vor, mit der Familie zu feiern. Und Jesus sagt, nö, ich mache das umgekehrt. Vielleicht hat es damit zu tun. Wir wissen ja von anderen Stellen, dass die manchmal dann draußen auch so mit der Zwangsjacke standen und sagen, der bringt die ganze Familie in Verruf, den müssen wir aus dem Verkehr ziehen, den nehmen wir zu Hause und sperren den ins Kämmerchen ein, der blamiert die ganze Verwandtschaft. Sie haben kein Verständnis gehabt. Maria, von ihr heißt es, sie hat all diese Worte, die der Engel und die Hirten und so gesagt haben, sie behielt diese Worte, sie bewegte sie im Herzen, heißt es, aber irgendwie ist auf dem Fahrwasser, ach mein Bub, der muss doch irgendwo auf mich hören. Und von seinen Brüdern, die hatten mit Jesus, konnten sie nicht so viel mit anfangen. Das war erst so später nach seiner Auferstehung, hat Jesus sich mal mit ihnen mal zusammengesetzt und von da ab waren sie plötzlich in der Gemeinde da. Aber bis dahin war das eigentlich ein sehr kritisches, distanziertes Verhältnis. Und dann sagt Jesus, ich denke gar nicht dran, hier die Unterweisung mit meinen Schülern zu beenden und dann irgendwo mit der Familie Kaffee trinken zu gehen. Das ist wichtiger. Merkwürdig, oder? Zum einen ist es sicher eine Aufwertung der Gemeinschaft der Glaubenden. Jesus sagt, das ist mir jetzt wichtiger, mit denen zusammen zu sein, denen das Wort Gottes wichtig ist, die Jesus nach, die mir nachfolgen wollen, die auf Gott hören. Das ist mir wichtiger, als jetzt irgendwo mit der Mama Kaffee zu trinken. Muss man sich erstmal antun. Eine enorme Aufwertung, aber auch eine Anfrage an die natürliche Familie. Man könnte ja fragen, hey, wenn alle, denen Jesus wichtig ist, hier im Raum sind und auf ihn hören, warum steht ihr dann draußen? Warum steht ihr dann draußen und sagt, er soll rauskommen? Könntet ihr auch reinkommen, euch dazusetzen? wird euch ja auch nicht schaden, mal auf das zu hören, was euer Bruder, was euer Ältester in der Familie da immer erzählt. Tät euch ja vielleicht mal gut, das ernst zu nehmen, was er sagt, oder? Es ist also eine Anfrage an die, die draußen sind. Und es ist zugleich aber auch eine Einladung an die, die noch draußen stehen. Sie könnten ja reinkommen. Und wir wissen ja, dass später, also zwei von denen haben ja dann Briefe im Neuen Testament verfasst, ne? Jakobusbrief, Judasbrief, sind ja seine leiblichen, zumindest Halbbrüder, ja, die gleiche Mutter. Also es sind ja seine Brüder, die dann später es verstehen. Aber es ist eine Einladung, dass Jesus hier sagt, die geistliche Familie hat Vorrang vor der natürlichen Familie. Das ist einerseits schon mal schwer zu verstehen, aber es ist auch eine Anfrage daran, wie wichtig ist es uns, Gemeinschaft zu haben mit denen, denen Gott an erster Stelle steht. Also, das war der erste Punkt, die Annäherung so von außen, das Thema, dass Leute sehen, merkwürdig, wie Jesus das gewichtet. Das sind ihm irgendwie so ein paar Fischer vom See Genezareth ihm wichtiger als die eigene Familie? Das ist jetzt kein, ich sage das mal in Klammer, das ist kein Freibrief. Solange ich Jugendarbeit gemacht habe, habe ich manchmal den jungen Leuten sagen müssen, also wenn ihr eure Eltern, die am Glauben noch nicht interessiert sind, wenn die euch nur erleben, dass ihr immer zum Essen und zum Schlafen heimkommt und dann seid ihr wieder irgendwo in der Gemeinde, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, dass sie das nicht unbedingt toll finden, was ihr da tut. Es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, ab und zu auch mal zu Hause zum Gespräch aufzukreuzen und nicht bloß immer zum Wäschewaschen. Also das ist in Klammern gesagt. Aber es ist auch eine Anfrage, wie sehr wir so uns in der Gesellschaft einfügen, dass wir sagen, es ist ja ganz selbstverständlich, dass wir zu allen Familienfeiern irgendwo in der Gemeinde fehlen. Könnte man ja auch miteinander verbinden. Zweite Annäherung, jetzt geht es ein bisschen näher. Jesus hat also deutlich gemacht, die geistliche Familie ist mir näher als meine natürliche Familie. Und jetzt der nächste Schritt ist ein Abschnitt, den hatten wir kürzlich erstmal aus Lukas 11. Seine Schüler kommen zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Und der Kern dessen, was Jesus sie dann lehrt, das Vaterunser, der Kern ist eigentlich, dass er sagt, wenn ihr betet, dann sagt Vater. Das war bemerkenswert anders. Zu Gott Vater zu sagen, in einem übertragenen Sinn, so wie wir irgendwo in Deutschland hier von den Vätern des Grundgesetzes reden, ja, wo wir sagen, keiner von uns kennt die. Und wenn manch ein Politiker irgendwo von den Vätern des Grundgesetzes spricht, dann ist er mit denen wahrscheinlich auch nicht verwandt. Aber das ist halt so ein hochachtungsvoller Begriff. Das kannte man vielleicht in Israel. Aber dass Jesus sagt, wenn ihr betet, sagt einfach Papa. Oh, das war neu. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus ihnen dann deutlich macht, im gleichen Kapitel, ein paar Verse weiter, macht Jesus ihnen deutlich und sagt, wie ist das, wenn ein Kind zum Vater kommt? Wie wird der Vater denn reagieren? Wird der Vater dem Kind irgendwas Schlechtes geben, weil er schlechte Laune hat, weil er nicht gestört werden will oder weil er sagt, oh, das ist mir jetzt lästig? Wird der Vater nicht das Beste für sein Kind wollen und tun? Und was tut Jesus hier? Er sagt, es ist wichtig, dass Gott nicht nur Vater heißt, sondern Vater ist. Das ist nicht bloß einfach so eine ehrwürdige Anrede, die man mal irgendwo aus den feierlichen Momenten auspackt und sagt, ja, irgendwie auf eine gewisse Weise ist Gott ja auch sowas wie ein Vater. Sondern Jesus sagt, nehmt das wörtlich. Nehmt das ganz ernst. Stellt euch vor, wie ihr als kleines Kind zu eurem Vater gekommen seid. Jetzt muss man auch wieder eine kleine Klammer machen. Wenn man das sagt, dann muss man damit rechnen, dass es auch Leute gibt, die haben an ihren leiblichen Vater vielleicht schlechte Erinnerungen. Und ich kenne Menschen, wenn ich denen sage, Gott ist dein Vater, dann sagen sie, bloß nicht. Mit dem habe ich so schlechte Erfahrungen gemacht. Und da ist es wichtig, dass wir genauer hinschauen in die Bibel. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass alle Vaterschaft in Gott seinen Ursprung hat. Das heißt, es ist nicht das Problem Gottes, wenn dein Vater anders ist, als Gott sich das gedacht hat. Und dann heißt es nicht, Gott ist jetzt so, wie du deinen Vater erlebt hast, sondern Gott ist so, wie dein Vater eigentlich sein sollte, auch wenn er es nicht war. Gott meint das ernst, dass er sich als Vater, als guter, liebender Vater voll und ganz verantwortlich weiß für dich. Und das ist das, was Jesus in dem zweiten Schritt in dieser Annäherung ihm deutlich macht und sagt, nein, er heißt nicht nur so, er ist es auch. Im Neuen Testament, eine ganz wichtige Sache, immer wieder darauf verwiesen, Paulus schreibt es in Römer 8, durch den Geist Gottes, den wir empfangen haben, dürfen wir zu Gott Papa sagen. Abba, lieber Vater. Und das ist nicht nur ein Ehrentitel, sondern das ist wirklich ein Beziehungstitel, ein Beziehungsname. Stell dir vor, du hast einen unendlich liebevollen, fürsorglichen Vater und der ist Gott. Der beste Vater, den du dir je vorstellen kannst, das ist Gott. Und das ist nicht nur irgendwo so ein Ehrenname, den man ihm anheftet. Man sagt ja, im Islam soll es irgendwo 99 schöne Namen für Allah geben und was da alles dazugehört. Aber wenn man dann die Beschreibung nimmt, wie Gott im Islam sich verhält, dann denkt man, das sind alles bloß Namen, das sind alles Etiketten, die man ihm anheftet. Aber wenn es nur auch irgendwo in der Praxis sichtbar würde, dass er so ist. Und Jesus sagt, nein, das ist ernst gemeint. Das ist tatsächlich so gemeint. Gott will dein Vater sein. Der Vater, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren Namen hat, ist begründet in Gott. Gott heißt nicht nur Vater, er ist es auch. Und jetzt noch ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief. Da sind wir jetzt noch eine Stufe näher dran, noch einen Schritt näher an Jesus, weil wir ihm gewissermaßen über die Schulter oder ins Herz schauen dürfen. Da heißt es Hebräer 2, er, der heilig macht, und die, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Deshalb schämte er sich auch nicht, sie seine Geschwister zu nennen. So sagt er zum Beispiel, deinen Namen will ich meinen Brüdern bekannt machen, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Oder ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und dann, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Was tut hier der Hebräerbrief? Er zitiert zwei alttestamentliche Stellen. Das ist einmal Psalm 22, der Leidenspsalm, den Jesus am Kreuz betet. Und zum anderen Jesaja 8. Und macht damit deutlich, dass Jesus für seine irdischen Brüder, für uns auf diese Erde kommt. Das ist nicht nur, dass er sagt, okay, das muss halt sein. Das muss ich halt tun, um sie zu retten. Deswegen muss ich wohl oder übel da mir ihre Schuhe anziehen. Sondern er macht hier deutlich, schaut mal, das war von Anfang an sein Plan und seine Absicht. Er wollte in allem uns gleich werden. Und so lesen wir weiter, weil die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Außerdem wissen wir ja, dass er sich nicht für Engel einsetzt, sondern für die Nachkommen Abrahams. Deshalb musste er in allem seinen Geschwistern gleich werden, um vor Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester für uns sein zu können, ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Es war nicht einfach nur die Methode, dass Jesus gesagt hat, okay, wenn ich sie retten will, dann muss ich halt wohl oder übel Mensch werden. Sondern es ist, was hier beschrieben wird und der Hebräerbrief aus dem Alten Testament so rauszieht, sagt, das ist nicht Methode, sondern das ist sein tiefer Wunsch, seine Sehnsucht. Das ist, dass er mit uns diese Gemeinschaft haben will. Deswegen wird er Mensch. Deswegen tut er alles, um uns nahe zu kommen. Es gibt so eine Redensart, um einen Menschen zu verstehen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, muss man einen Tag in seinen Schuhen gelaufen sein. Es geht noch mehr. Wir sagen eine andere Redensart, na, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. So, und jetzt sagt Jesus, doch, in deiner Haut will ich stecken. All das, was dir zu schaffen macht, all das, was dich bekümmert, all das, was dich freut, sagt Jesus, möchte ich mit dir teilen. Deswegen, sagt Jesus, werde ich Mensch. Deswegen liegt mir so viel dran, dass ich alles nachempfinden kann, was du erlebst. Vom ersten Schrei, von Sehnsucht, Hunger und Durst und volle Windel, die ersten Schritte, hinfallen und wieder aufstehen, der erste Schultag, vielleicht der letzte Schultag und Arbeit. Und dann, es ist ja auch anzunehmen, das steht jetzt nicht so im Neuen Testament, aber nachdem wir ja von Josef, dem Pflegevater, dann nichts mehr hören, nachdem Jesus 12 Jahre ist, das ist das letzte Mal, wo er vorkommt, nimmt man ja an, dass der irgendwann bald darauf vielleicht gestorben ist. Und das hieße ja, dass Jesus als der Älteste in der Familie erstmal die Familie zu ernähren hatte. Und wenn man also 4 Brüder und noch ein paar Schwestern hat, dann ist das, als Zimmermann zu arbeiten, ist eine Knochenarbeit. Und dann weiß Jesus auch, wie das ist, wenn man am Abend müde heimkommt und irgendwo gerade so viel verdient hat, dass die anderen was zu beißen haben. Und dann kann keiner sagen, ach Jesus, du weißt ja nicht, wie das ist, wenn man sich müde schafft. Doch, sagt er, weiß ich. Und wenn Jesus von seinen eigenen Brüdern nicht verstanden wird, weil die ihn einsacken und wollen und sagen, komm, zieh mir aus dem Verkehr, der blamiert die ganze Familie, sagt Jesus, ich weiß, wie das ist, wenn man nicht verstanden wird, wenn die anderen nicht zuhören wollen, wenn die anderen nicht kapieren und wenn Jesus dann zu Unrecht beschuldigt wird. Wenn er verurteilt wird, niedergeschrien wird, ans Kreuz genagelt wird. Und wenn wir dann sagen, ach Jesus, du weißt ja nicht, wie das ist. Und er sagt, doch, dann sag mir mal was, was ich nicht. Und dann lesen wir, all das wollte Jesus, weil es ihm darum ging, sich mit uns zu verbinden. Und wie gesagt, das ist nicht bloß Methode, weil er gesagt hat, okay, da muss ich jetzt durch, ja, wenn ich es retten will, dann muss ich halt den Job übernehmen. So, dann muss ich diese Verpflichtung auf mich nehmen, sondern dann sagt er, mir geht es darum, in deiner Haut zu stecken. Mir geht es darum, zu wissen, wie es dir geht, wie du dich fühlst, wenn du keinen Mut mehr hast, wenn du verzweifelt bist, wenn du nur noch dunkel um dich siehst, dann sage ich, Jesus, ich weiß, wie das ist. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und jetzt lesen wir im Hebräerbrief, das ist ein hoher Priester. Das ist der, der all das kennt, was uns zu schaffen macht. Und jetzt lesen wir, genau darum ging es Jesus. Und sagt er, deswegen sind wir eine Familie. Deswegen ging es mir darum, genau euren Platz einzunehmen, weil ich euch bei mir haben will. Menschen zu retten war für Jesus kein Job. Das war keine Pflicht, wo er gesagt hat, okay, müssen wir halt durch. Sondern es war ihm zutiefst sein Anliegen, weil er gesagt hat, es sind meine Geschwister. Er hat in uns schon seine Geschwister gesehen, als wir es noch gar nicht waren. Und hat gesagt, um sie zu retten, nehme ich das alles auf mich. Ich möchte in deiner Haut stecken, um dich zu retten. Da merken wir, wie wir in dieses Thema so ein bisschen reinkommen. Zuerst, so der erste Blick ist, dass wir sehen, ja, Jesus fühlt sich mit seiner geistlichen Familie, mit denen, die ihm zu ihm gehören, mehr verbunden als mit der natürlichen Familie. Wir haben auch gesehen, dass er sagt, ich möchte euch Gott als Vater vorstellen, der nicht bloß so einen Ehrennamen hat, sondern es tatsächlich ist. Und der all das in sich vereint, was einen guten Vater ausmacht. Und dann sehen wir noch ein bisschen tiefer und sehen, ja, dass Jesus genau das wollte, sich mit uns verbinden. Und das wird an anderen vielen Stellen deutlich. Wir könnten jetzt vieles aufzählen noch, ja. Als der Saulus da vor Damaskus vom Gaul fällt, weil er geblendet ist. Und dann sagt Jesus nicht, warum verfolgst du meine Leute, sondern warum, sagt Jesus ihm, warum verfolgst du mich? Indem du meine Leute ins Gefängnis steckst, sagt Jesus, steckst du mich ins Gefängnis, bringst mich um. Jesus verbindet sich so, dass er sagt, ihr seid meine Familie. Ich möchte mit euch verbunden sein. Ich möchte meinen allmächtigen Vater mit euch teilen. Und das meint Jesus ganz ernst. Sogar wenn es ums Erben geht. Stellt euch vor, sogar wenn es ums Erben geht, meint er das ernst. Ich finde das eine faszinierende Entdeckung, dass Jesus sagt, ihr seid meine Familie. Ich möchte, dass ihr gleichberechtigt neben mir seid. Ich möchte meinen Vater, dass er auch euer Vater ist und dass ihr genauso mit ihm verbunden seid wie ich. Das ist sein ausdrücklicher Wunsch, die ganze Zeit. Jesus legt sehr viel daran. Und wenn wir in diesen Sonntag gehen und in diese Woche gehen, dann können wir wissen, unser Bruder ist dabei. Und unser Vater sorgt für uns. Und er meint es ernst. Amen.